Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Mittwochabend Bibelstudium, wie jeden Mittwoch um 19.30 Uhr hier vor Ort und vor allem auch online, überall wo ihr seid und mit dabei seid, mitstudiert, dieses Vers für Vers Bibelstudium durch die Bibel. Wir lieben Vers für Vers Bibelstudium und derzeit gehen wir durch das Johannesevangelium. Und wir schließen heute das dritte Kapitel ab. Das Johannesevangelium hat 21 Kapitel und wir sind im 13. Teil und schließen heute Kapitel 3. Das ist also, das wird noch eine ganz lange, aber sehr aufregende und sehr intensive und sehr augenöffnende Geschichte. Es ist wirklich ein wunderbares Bibelstudium, das Johannesevangelium. Wenn du neu im Glauben bist, dann das Johannesevangelium ist das Buch der Bibel, was du vielleicht als erster lesen solltest, denn viele Menschen sind durch das Lesen, alleine durch das Lesen des Johannesevangeliums zu einem Glauben an Jesus Christus gekommen, dem Urheber des Lebens, dem Licht der Welt, dem Weg, die Wahrheit und das Leben, der, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist, dem Wort Gottes, das von Anfang an war, durch den alles geworden ist und der Fleisch geworden ist. Allein das Lesen dieses Johannesevangeliums, du brauchst dafür etwa gut 2 Stunden, wenn du es durchliest, dieses Lesen kann dein Leben verändern. Auch wenn du bereits glaubst, es wird deinen Glauben noch stärker machen, noch intensiver machen, aber wenn du ganz frisch bist, lies das Johannesevangelium und dann lies es noch einmal und dein Glaube wird stark werden. Das Johannesevangelium ist dafür geschrieben worden, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass sie erkennen, wer er ist, die Identität Jesu erkennen. Gut, wir sind heute, wie gesagt, im Johannes Kapitel 3 und gehen bis zum Ende des Kapitel 3, und zwar Kapitel 3, Vers 22 bis 36. Das werden wir jetzt kurz lesen und dann werden wir Vers für Vers darauf eingehen. Bist du bereit? Okay, Johannes 3, Vers 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das judäische Land hinaus und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil es dort viel Wasser gab und die Leute kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigung. Und sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft, und alle laufen ihm zu. Johannes entgegnete, keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich von Herzen über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Wer von oben kommt, der ist über allem. Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Wer vom Himmel kommt, der ist über allem. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, bestätigt damit, dass Gott verlässlich ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Ohne zu messen, gibt er den Geist. Der Vater liebt den Sohn und er hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, barmherziger, ewiger Gott, allmächtiger Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren, einzigartigen, unvergleichbaren Namen, der über allen Namen ist, dem Namen Jesu. Wir bitten dich jetzt, erleuchte die Augen unseres Herzens. gib uns Weisheit und Einsicht, gib uns Offenbarung, lass uns erkennen, was dein Wort heute zu uns sagen will und lass uns auch dementsprechend dann leben. Wir legen die Zeit dieses Studiums in deine Hände und bitten dich um deine Erkenntnis und danke für alles, was du hier schon getan hast und alles, was du noch tun wirst und was du in meinen Brüdern und Schwestern und auch in mir heute tun wirst und noch vorhast in unserem Leben. Dafür loben und preisen wir dich in alle Ewigkeit. Amen. Gut, jetzt haben wir gelesen bis zum Ende des dritten Kapitels. Lass uns ganz kurz wiederholen, was die ersten drei Kapitel uns zeigen. Das erste Kapitel beginnt mit dem Prolog. Da lernen wir, wer Jesus ist. Das Wort Gottes, das im Anfang an war. Und übrigens, das ganze Johannesevangelium, es geht darum, wer ist Jesus. Und im Prolog sehen wir viele der Themen, die meisten der Themen bereits angedeutet, die im restlichen Buch, im restlichen Evangelium, in den anderen oder den weiteren 21 Kapiteln im Detail gezeigt werden, gelehrt werden und offenbar werden. Also der Prolog ist so intensiv und gibt uns eine Einleitung, einen Vorgeschmack auf alles, was uns das Johannesevangelium geben will. Wer Jesus ist, warum er gekommen ist, dass er der allmächtige Gott ist, dass er das Wort ist, das alles gemacht hat. Und dieses Wort ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden, so wie du und ich, und hat unter uns gelebt. Das ist gewaltig. Gott wurde Mensch. Und dann sehen wir Zeugnisse, Zeugen, die auftreten für Jesus, für die Identität Jesu, wer Jesus ist. Und der erste große Zeuge ist Johannes der Täufer. Er wird bereits im Prolog erwähnt und dann ab Vers 19 bis Vers 36, 37 geht es um das Zeugnis des Johannes. Er hat gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich. Er war auch schon vor mir da, bevor es mich gab, war er schon da. Und das, obwohl Johannes dem Fleische nach, rein menschlich betrachtet, 6 Monate älter war als Jesus, hat er gesagt, er war vor mir da. Das wird dann intensiviert im ganzen Evangelium. Einer der Höhepunkte ist Johannes 8, Vers 58, denke ich, ist es, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Und sie haben gedacht, was ist jetzt los? Der lästert Gott und so weiter. Du bist keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben, vor Abraham schon da gewesen sein. Aber all das deutet darauf hin, Jesus ist Gott, Jesus ist der Schöpfer. Und das will das Johannesevangelium bezeugen. Und einer der Zeugen ist Johannes. Er ist der erste Zeuge, er ist ein gewaltiger Zeuge für Jesus. Er hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und so weiter. Er hat seinen Jüngern gesagt, wer Jesus ist. Er hat den Juden, die gekommen sind, um zu fragen, wer bist du, Johannes, hat er gesagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nur der, der auf ihn hinweisen soll. Wir haben also das Zeugnis des Johannes und dann haben wir das Zeugnis von 5 weiteren Männern. Einer davon ist Johannes, der Evangelist, der nie namentlich erwähnt wird im Johannesevangelium. Und dann haben wir noch Andreas und Simon Petrus, die beiden Brüder. Und dann haben wir noch Philippus und Nathanael, die Zeugnis ablegen von Jesus. Und damit ist das erste Kapitel perfekt. Im zweiten Kapitel sehen wir das erste Wunder zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt und das bezeugt, wer er ist. Und dass er aus dem Nichts schaffen kann und viele glaubten an ihn. Und dann kommt die Situation beim Tempel in Jerusalem, wo er die Menschen, also die Tauben freilässt, die Tiere vertreibt, die Geldwechsler, die Tische umwirft und eine Peitsche macht und das alles tut. Auch ein Wunder, nicht eines der Zeichen vielleicht, aber es ist ein gewaltiges Zeichen oder Wunder, was auf Jesus hindeutet. Und er sagt dann, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er meinte seinen Leib, er meinte seinen Tod und seine Auferstehung. Und das haben sie nicht verstanden. Sie haben gesagt, 46 Jahre hat es gedauert, diesen Tempel zu bauen und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Aber seine Jünger konnten sich daran erinnern, nachdem sie ihn nach der Auferstehung lebendig gesehen haben. Und sie glaubten an ihn wegen der Auferstehung, nicht wegen dem, was er gelehrt hat. Sie glaubten letztendlich, weil er von den Toten auferstanden ist. Die Lehren Jesu sind wunderbar, aber die Auferstehung ist das, was unseren Glauben verankert. Wir sind verankert in der Auferstehung Jesu Christi. Und diese beiden Zeichen, also das gewaltige Zeichen von Wasser in Wein, aus dem Nichts Wein zu schaffen, und dass Jesus auch diese Töpfe, die verwendet worden sind, diese Gefäße, die verwendet worden sind, die normalerweise zur Reinigung, zur Reinigung der Juden verwendet worden sind, diese Gefäße macht Jesus obsolet. Er steht darüber, er sagt, ich bin der, der wirklich reinigt. Und er sagt, dieser Tempel ist auch obsolet, ich bin der wahre Tempel. Und natürlich in der Zukunft, alle, die an mich glauben werden, werden Tempel Gottes sein. Also Jesus sagt, ich bin größer als diese Reinigungsgefäße, ich bin größer als der Tempel und ich bin größer als das Gesetz. Dann kommen wir ins Kapitel 3 und da begegnet er Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, von Format wie ein Saulus, also ein ganz großer Mann, der den richtigen Stammbaum hatte, der ein Jude war, beschnitten am 8. Tag, der das Gesetz in- und auswendig kannte und erinnert uns sehr, sehr stark an Paulus im Philippa Kapitel 3. Und wir sehen also, dass Jesus sagt, hey, auch das reicht nicht, lieber Nikodemus, all das reicht nicht. Du brauchst ein neues Leben. Du brauchst ein neues Leben. Du musst von Neuem oder besser gesagt von oben neu geboren werden. Wenn du nicht neu geboren bist, von oben geboren bist, so kannst du das Himmelreich nicht sehen. Und ja, und in diesem 3. Kapitel, wo Jesus intensiv mit Nikodemus redet, das haben wir letztes Mal uns angeschaut, also vorletzte Woche, weil letzte Woche war das Interview mit Pastor Ramazan. Übrigens sehr interessant, auch zum Nachschauen, wenn du irgendwas versäumt hast, immer nachschauen auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und mit den heutigen Versen endet Kapitel 3 und endet auch der Dienst oder das Wirken von Johannes dem Täufer. Und er hat immer wieder hingedeutet auf Jesus. Alles, was er sagte, er deutet auf Jesus. Und du musst wissen, es gab eine große Erwartung eines Messias. Das werden wir auch nächste Woche dann sehen, also im 4. Kapitel, wo Jesus jetzt dann von Judäa nach Galiläa gehen muss oder möchte. Und da steht, er muss, das werden wir nächstes Mal behandeln, musste er wirklich, was bedeutet das? Er musste durch Samaria oder Samarien gehen und dort hat er auch eine Begegnung mit einem Individuum, mit einer Einzelperson, diesmal nicht einem ganz hohen jüdischen Führer, sondern mit einer Frau, die überhaupt nichts galt, nämlich einer Frau, die noch dazu Samariterin war, und sie sagte zu Jesus, was du redest mit mir, ich bin nicht nur Samariter, ich bin auch eine Frau, du darfst mit mir eigentlich als Jude gar nicht reden, aber Jesus redet mit ihr, und man sieht in dieser ganzen Geschichte, dass auch diese Leute in Samarien auf einen Messias warteten. Das heißt, die Erwartung war groß, der Messias kommt. Auch die Samariter, wie gesagt, nicht nur die Juden, auch die Samariter erwarteten den Messias bald, siehe Johannes 4. Was wir in dieser Passage sehen, die wir gerade gelesen haben, ist, der Dienst von Johannes klingt aus und Jesu Dienst wird immer größer und stärker. Und er sagt das so wunderbar im Vers 30, er muss zunehmen, ich muss abnehmen, oder wie in der Lutherbibel steht, jener muss größer werden, also Jesus muss größer werden, ich aber geringer. Und genau das passiert in dieser Passage. Das Herz von Johannes war so demütig, so wundervoll, ganz ehrlich gesagt, überhaupt kein Wichtigmachen, überhaupt kein Hervortun, wie es so oft üblich ist, auch leider unter Predigern und Menschen, die für Jesus im Dienste sind. Kein Wunder, dass Jesus in so hohen Tönen von Johannes geredet hat. Er hat gesagt, unter den Frauen oder unter denen, die von Frauen geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes, den Täufer. Er war ein ganz demütiger Mann. Gehen wir jetzt diese Verse durch und gehen wir ins Detail und schauen wir, was diese Passage uns zu sagen hat. Vers 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das judäische Land hinaus und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Das Gespräch, das jetzt gerade beendet wurde mit Vers 21 oder Vers 15, wie man es nimmt, aber auf jeden Fall das Gespräch, was jetzt gerade geendet hat im Kapitel 3, sagen wir mal Vers 21, dieses Gespräch mit Nikodemus fand in Jerusalem statt, während Jesus in Jerusalem auch beim Passafest war. Kurz danach verließ Jesus die Stadt, genau wann wissen wir nicht, aber einige Zeit danach verließ Jesus die Stadt und ging in das judäische Land hinaus, wahrscheinlich zum Jordan. Übrigens, Johannes ist der Einzige, Johannes, das Evangelium, also Johannes der Apostel, der Evangelist hier, Johannes Evangelium, ist der Einzige, der erwähnt, dass Jesus taufte. Allerdings nicht Jesus selbst, wie wir in Johannes 4, Verse 1 und 2 lesen werden, sondern seine Jünger mit seiner Zustimmung. Warum hat Jesus also quasi durch seine Jünger taufen lassen? Es war eine Taufe zur Umkehr, ähnlich wie die von Johannes, zur Vorbereitung auf das messianische Reich. Liebe Freunde, es handelt sich hier nicht um die christliche Taufe, die wir heute praktizieren, wie es in der Apostelgeschichte praktiziert wurde, als Menschen zum Glauben kamen und sich taufen ließen, so wie wir es auch in übernächste Woche am Pfingstsonntag hier in der Oase Church tun werden, diese christliche Taufe, weil wir mit Christus gestorben, begraben und auferstanden sind zu neuem Leben. Das ist nicht diese Taufe. Die Taufe, die Jesus hier gemacht hat durch seine Jünger, noch einmal, war ähnlich wie die Taufe von Johannes, eine Taufe zur Umkehr, eine Taufe in Vorbereitung. Ich will umkehren, ich will mich vorbereiten auf den Messias, auf das Kommen des Messias und auf das Kommen des messianischen Reiches. Übrigens, ich finde es extrem wichtig zu betonen, dass es extrem weise war von Jesus, nicht selbst zu taufen, in meiner Meinung zumindest. Stell dir vor, da wären tatsächlich Menschen gewesen, die herumgelaufen wären und gesagt hätten, hey, Jesus hat mich persönlich getauft. Ich glaube, das wäre ein Horrorszenario gewesen. Ich meine, wir haben ähnliche Sachen heute noch, wo Leute sagen, ich wurde im Jordan getauft, okay, das ist in Ordnung, ich habe kein Problem damit. Ich habe selber gesehen, wie wir dort waren an der Taufstelle im Jordan, etwa 7 Kilometer nördlich vom Toten Meer, wo der Jordan in das Tote Meer fließt. gibt es eine Taufstelle, wo hunderte Menschen auf einmal getauft werden, also hintereinander natürlich, aber in einer Stunde, glaube ich, hunderte, die da reingehen und sich taufen lassen. Es waren Tourbusse dort noch und nöcher, wir waren dort, haben ein paar Videos gemacht, sehr touristisch, aber Menschen wollen sich dort taufen lassen und die können natürlich ihr Leben lang sagen, ich wurde im Jordan getauft. Ich persönlich halte davon nicht viel, weil es im Neuen Testament keine heiligen Plätze mehr gibt, keine heiligen Gebäude mehr gibt und dass der Akt der Taufe und des Glaubens zählt, egal in welchem Gewässer man getauft wurde oder in welchem Pool oder Badewanne. Es geht um den Glauben, der symbolisiert wird, der signalisiert wird durch diesen Akt der Taufe. Ja, Johannes hat getauft, eine Taufe zur Umkehr in Vorbereitung auf den Messias und Jesus tat das offensichtlich auch, obwohl das in keinen anderen der Evangelien erwähnt wird, nur im Johannesevangelium. Aber es war nicht die christliche Taufe, sondern eine Vorbereitungstaufe auf das kommende messianische Reich. Also Jesus hat getauft und sozusagen hat sich hier der Dienst von Jesus und der Dienst von Johannes überschnitten eine kurze Zeit. Aber wirklich eine kurze Zeit. Wir lesen in Vers 23 weiter. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe bei Salim, weil es dort viel Wasser gab. Und die Leute kamen und ließen sich taufen. Viel Wasser, weil man die Leute untergetaucht hat, auch wie heute bei der christlichen Taufe. Aber das war die Taufe des Johannes. Und die Taufe, die Jesus getan hat, war ähnlich wie die Taufe des Johannes, eine Taufe zur Umkehr. Noch einmal, nicht die christliche Taufe, wie wir sie heute im neuen Bund praktizieren. Das war noch nicht der neue Bund. Warum? Weil Jesus noch nicht gestorben, begraben und auferstanden war. Und wenn sich heute jemand taufen lässt, dann tut er das im Glauben. Im Glauben, weil ohne Glaube ist die Taufe nichtig und du wirst nur nass. Im Glauben, dass du mit Jesus gestorben und begraben wurdest und zu neuem Leben auferstanden bist. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe bei Salim, weil es dort viel Wasser gab und die Leute kamen und ließen sich taufen. Das heißt, der Dienst von Johannes und der Dienst von Jesu in dieser Phase überschneiden sich hier. Der genaue Ort kann nicht bestimmt werden, also der genaue Ort, wo das war, in Enon, aber wahrscheinlich circa 11 Kilometer südöstlich von Jericho. Ich war schon mehrmals in Jericho. Das ist unweit vom Toten Meer. Da geht's von Jerusalem hinunter. Jerusalem ist circa 800 Meter über dem Meeresspiegel. Und man fährt richtig hinunter. Ich glaube, Jericho ist 250 unter dem Meeresspiegel. Und das Tote Meer dann, und dort, wo der Jordan ist, 400 Meter plus unter dem Meeresspiegel. Also Enon war wahrscheinlich circa 11 Kilometer südöstlich von Jericho und in etwa 6 oder 7 Kilometer nördlich der Stelle, wo der Jordan in das Tote Meer mündet. Und ich rede gerne auch über Geografie, damit uns bewusst ist und wir immer wieder fragen haben, ist echte Geschichte. Das sind wahre Orte, wahre Begebenheiten, das ist keine Märchen-Bibelgeschichte, das ist wahre biblische Geschichte. Es ist Geschichte, es sind wahre Menschen, die das getan haben, die zu Johannes kamen und auch zu Jesus kamen, um sich taufen zu lassen. Aber ich bin wirklich, 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 wirklich froh, dass Jesus nicht selbst getauft hat, denn da hätte es Menschen gegeben, die gesagt hätten, stell dir vor, heutzutage einer könnte behaupten, Jesus hat mich persönlich getauft. Allein im Korintherbrief gab es Menschen, die darum gestritten haben, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos und so weiter, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu niemandem, ich bin unabhängig. Alles eigentlich Kindergarten. Und Enon bedeutet oder kommt vom Wort Quelle, was darauf hindeutet, dass es dort viel Wasser gab. Das heißt, nachdem Jesus begonnen hat zu wirken, hat Johannes weiter gewirkt und sein Dienst war immer noch effektiv und er verrichtete seine Aufgabe, bis es vorbei war, bis Gott ihn abberuft. Er hat nicht aufgehört. Die Menschen strömten weiter zu ihm, um sich taufen zu lassen, wie vorher. Der Geist kam schon auf Jesus und Jesus kam zu Johannes und ließ sich taufen. Der Geist kam auf ihn und dann hat Johannes weiter getauft. Er hat auch hier noch weiter getauft. Jetzt hat Jesus mit seinen Jüngern begonnen zu taufen in Vorbereitung auf das messianische Reich Gottes. Aber natürlich wissen wir, dass das Wirken des Johannes immer weniger wurde und Jesus immer mehr. Und Johannes sagte, es ist gut so, ich muss abnehmen, ich muss geringer werden, er muss größer werden, er muss zunehmen. Bis Johannes dann eingesperrt worden ist, wo er dann nicht mehr herauskam. Das führt uns zum nächsten Vers. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Viele denken, war diese überflüssige Aussage, wer muss das wissen? Ist diese Anmerkung notwendig, von Bedeutung? Ja, denn in Markus 1, Vers 14 steht, nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium Gottes. Das ist der Anfang vom Dienst Jesu in Galiläa, nachdem Johannes eingesperrt wurde, wo er nie wieder rauskam. Das zeigt uns wiederum, dass vieles, was passiert ist, nicht aufgeschrieben wurde. Du musst eines wissen, da sind so viele Details, die fehlen, auch im Johannesevangelium und im Matthäusevangelium, in allen Evangelien, in der ganzen Bibel. Wir erfahren nicht alle Details von allem, logischerweise, das wäre ja unendlich viel Material und Bücher. Nein, die Bibel sagt uns das, was wir wissen müssen, aber es ruft uns in Erinnerung, dass so viele Dinge passiert sind, die nicht aufgeschrieben sind. Und Johannes selbst sagte im Kapitel 20, wenn alles aufgeschrieben werden würde, was Jesus in aller Ewigkeit getan hat, die Bücher der Welt, also die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten. Ja? Nach der Gefangennahme Johannes begann Jesus sein Wirken in Galiläa. Vers 25, da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigung, diese jüdischen Reinigungsrituale. Wir wissen nicht genau, warum sie stritten. Aber vielleicht haben die Juden, die mit den Jüngern des Johannes gestritten haben, wer begonnen hat mit dem Streit, wissen wir auch nicht genau, vielleicht sogar die Johannes-Jünger, aber vielleicht haben die Juden die Taufe des Johannes begonnen schlecht zu reden, weil Jesus begonnen hat zu taufen oder seine Jünger begonnen haben zu taufen, haben die Juden begonnen, die Taufe des Johannes schlecht zu reden, denn im Vers 26 sagen sie, oder steht, sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft und alle laufen ihm zu. Noch einmal, wir wissen vom Kapitel 4, Vers 1 und 2, Jesus taufte nicht selbst, okay? Aber er und sein Team, er und seine Jünger tauften. Eine Frage, die da mitschwingt, ist, was sollen wir tun, Johannes? Was sollen wir unternehmen? Die Jünger von Johannes machten sich tatsächlich Sorgen um die Reputation von Johannes. Dass sein Stern verblassen würde, dass seine Zeit ein Ende haben würde, dass sein Wirken immer weniger werden würde. Sie machten sich Sorgen. Sie haben, Johannes, was machen wir? Was tun wir? Was unternehmen wir? Er wird immer größer, er wird immer sichtbarer und du immer weniger. Und die Antwort, die Johannes gibt, was Johannes jetzt sagt zu seinen Jüngern, ist der wichtigste Teil der Passage, die wir heute hier studieren. Ich möchte es nochmal sagen. Das, was jetzt kommt, wie Johannes reagiert, wie Johannes antwortet, ist der wichtigste Teil dieser gesamten Passage, die wir heute studieren. Vers 27. Johannes entgegnete, keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Was sagt Johannes? Keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Liebe Freunde, Das gilt nicht nur für Johannes, das gilt für uns alle, für jeden von uns. Am Ende des Tages entscheidet der allmächtige Gott, wem er für wie lange welche Rolle übergibt. Ich wiederhole. Am Ende des Tages entscheidet Gott der Allmächtige, wem er für wie lange welche Rolle gibt. Und Johannes war komplett zufrieden, komplett erfüllt mit dem Dienst, den Gott ihm gegeben hatte und verspürte keinerlei Bedürfnis, sich selbst hervorzuheben oder mit jemandem zu konkurrieren, geschweige denn mit Jesus selbst zu konkurrieren. Dass alles von Gott kommt, finden wir bereits, dieses Prinzip finden wir bereits im Alten Testament. Ich lade dich ein, zum Beispiel Daniel 4, Verse 17, Verse 25 und 32 zu lesen. Daniel 4, 17, 25 und 32. Die Position, die Berufung, die Aufgabe, die wir haben im Leben, kommt von Gott. Jesus sagte das sogar zu Pilatus. Im Johannes 19, Vers 11, Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Jesus schaut Pilatus an. Du hättest überhaupt keine Vollmacht, überhaupt keine Autorität. Du könntest gar nichts tun, wenn es dir nicht von oben, von meinem Vater gegeben worden wäre. Das ist so ein wichtiges Prinzip. Paulus redet darüber im 1. Korinther 4, Verse 6 und 7. Da sagt er, was ich aber dargestellt habe, liebe Brüder und Schwestern, hat sich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen. An uns sollt ihr lernen, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit keiner sich wichtig mache. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was aber hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Mit anderen Worten, wir können uns gar nicht rühmen, wir haben alles bekommen, alles erhalten. Mit anderen Worten, sagt Johannes, es geht sowieso nicht um mich, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Was sucht Gott? Gott sucht unsere Treue in dem, was er uns gegeben hat, in dem, was er uns anvertraut hat. Wir sind Verwalter, wir sind Haushalter der Gnadengaben Gottes. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, jemand anderer zu sein, dass wir nicht versuchen, uns über jemand anderen zu stellen oder dass wir, wenn Gott uns in eine Gemeinde platziert hat, wo wir einen bestimmten Dienst haben, dass wir nicht sagen, oh, ich hätte gerne den anderen Dienst. Nein, lass uns treu sein, wo wir sind. Ganz wichtig. So viele Christen, die ich kenne, wollen einen größeren Dienst haben. Und ich möchte dir eines sagen. Ich glaube, dass die wenigsten von uns Pastoren sein sollten. Die wenigsten. Und glaube mir, es ist nicht so attraktiv, wie du glaubst. Da steckt viel mehr dahinter. Es ist unglaublicher Druck, der auf dir lastet. Es ist unglaublich, wenn du es in eigener Kraft tun müsstest, dann wäre es ein Druck, der nicht zum Aushalten ist. Gott sei Dank verspüre ich den Druck kaum. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn man Dinge tut, die man nicht tun sollte, wenn man eine Berufung anstrebt, die nicht seine Berufung ist. Sei in deiner Berufung zufrieden, erfüllt und ich möchte, dass Gott mich benutzt, höre ich immer wieder. Ja, er benutzt dich jetzt, dort, wo du bist. Such nicht weiter, leg Hand an, tu Dinge und nicht schauen, oh Gott, warum kann ich nichts Größeres tun? Nein, sei treu im Kleinen, er wird dich befördern zu seiner Zeit. Ganz, ganz wichtig, suche nicht ein Amt, wenn du eine Tätigkeit hast, die du jetzt tun solltest, in dem Moment, wo Gott dich jetzt platziert hast. Amen. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Keiner kann sich etwas nehmen, sagt Johannes, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Vers 28, ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Er beruft sich jetzt auf das erste Kapitel. Also, was er im ersten Kapitel gesagt hat, als die Juden Leute zu ihm sandten, wer bist du? Und er sagte, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Was ist meine Berufung? Was ist deine Berufung? Schau nicht so weit. Schau, was jetzt für dich zu tun ist, wo du bist. Wenn Gott dich hierher platziert hat, in diese Church, in diese Gemeinde, in diese Ekklesia, dann tu, was du hier findest, wo du gebraucht wirst. Beginne zu dienen, beginne zu geben und nur so kommst du weiter. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gestellt werden. Und wer im Kleinen nicht treu ist, wird nie über Großes gestellt werden. Und wenn du als Kleiner zu Großem kommst und nicht die nötige Vorbereitung, den nötigen Charakter hast, wirst du clashen, wirst du zusammenbrechen. Daher, tue mit Treue das, was du zu tun hast. Das ist deine Berufung. Und interessant, Johannes wusste, wer er ist, er wusste auch, wer er nicht ist. Ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Ich habe es gesagt schon vorher, ich sag's noch einmal. Ich bin nicht der Christus. Ich weiß, wer ich nicht bin, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der, der in der Wüste ruft, macht eben, macht bereit den Weg für den Herrn. Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich von Herzen über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Seine Rolle, Johannes wusste, seine Rolle war es, Menschen auf Jesus hinzuweisen, Menschen zu Jesus zu führen. Im Alten Testament wird die Metapher der Braut-Bräutigam, Braut-Bräutigam, für die Beziehung zwischen Gott, zwischen Israel und Gott verwendet. Ich lade dich ein, zum Beispiel Hosea 1 und 2 zu lesen. Dort geht klar hervor, dass Gott ist der Bräutigam und Israel ist seine Braut. Das ist eine Metapher. Jesaja 62, Vers 5, lies das mit mir. Wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Israel ist die Braut, Gott ist der Bräutigam. Ist eine Metapher, ein Bild. Und Johannes war sich der Verwendung dieser Metapher im Alten Testament bewusst und sah sein Wirken, seinen Dienst darin, Israel, das Volk Israel, auf den hinzuweisen, auf denjenigen hinzuweisen, dem es gehört. Ihr gehört Jahwe, ihr gehört dem Allmächtigen. Ihr seid die Braut, er ist euer Ehemann, euer Bräutigam. Der Freund des Bräutigams. Johannes nennt sich hier der Freund des Bräutigams. Der Freund Gottes, der Freund Jesu, der Gott ist. Was auch deutlich sagt, hey, das zeigt, dass er Gott ist, weil er diese Metapher verwendet für Jesus. Denn der Bräutigam ist Gott und die Braut ist das Volk Gottes. Der Freund des Bräutigams, diese Aussage, der Freund des Bräutigams ist mehr als ein Trauzeuge in der heutigen Zeit. Der Trauzeuge in der heutigen Zeit steht neben dem Bräutigam bei der Hochzeit, bei den Feierlichkeiten, ein guter Freund vom Bräutigam, vielleicht auch manchmal ein Bruder oder ja ein enger Vertrauter. Aber der Freund des Bräutigams in diesem Kontext bedeutet mehr. Hintergrund hierfür sind jüdische Hochzeitsbräuche, nach denen der Freund des Bräutigams, also der Trauzeuge, aber es ist mehr, der Freund des Bräutigams, der Trauzeuge, dafür verantwortlich war, den Bräutigam zu seiner Braut zu führen und dann, schnall dich an, vor dem Brautgemach zu warten, während die Ehe vollzogen wurde. Das war dieser Hochzeitsbrauch. Der Freund des Bräutigams stand vor dem Brautgemach, während die Ehe vollzogen wurde. Und seine Freude war groß, nämlich die des Freundes. Und die Freude von Johannes ist groß, weil Jesus verherrlicht wird, weil Jesus immer größer wird, weil die Braut zu Jesus kommt und Jesus zur Braut. Übrigens ist ein Zeichen von Größe und Reife, wenn man sich an Gottes Segen für andere und andere Dienste, andere Jesus Christus zentrierte Dienste freuen kann. Gehen wir zum Vers 30. Jener muss größer werden, ich aber geringer. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er muss mehr werden, ich muss weniger werden. Darum geht es. Ich habe mir 4 Gründe aufgeschrieben, die jetzt zusammenfassend über diesen Teil dieser ersten Verse 22 bis 30, sagen möchte. 4 Gründe, warum es Johannes überhaupt nicht störte, dass Jesus immer größer wurde. Erstens, Johannes wusste, dass alles ein Geschenk war. Gott hat die Kontrolle über alles. Das lernen wir im Vers 27. Im Vers 27, als gesagt ist, keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Johannes wusste, dass alles ein Geschenk war. Gott hat die Kontrolle über alles. Wir sollten alles dankbar annehmen. Es steht uns gar nichts zu. Alles kommt von ihm. Zweitens, Johannes wusste, wer er war und wer er nicht war. Das habe ich schon verdeutlicht im Vers 28. Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Also ich weiß, wer ich nicht bin, aber ich weiß, wer ich bin. Ich bin kein Niemand, ich bin jemand. Aber ich bin nicht er, ich bin der, der ihm den Weg weist oder der ihm den Weg bahnt und der Menschen auf ihn hinweist, auf ihn, um den es geht. Wichtig zu wissen, wer man ist und wozu man nicht berufen ist. Ja, ich habe schon gesagt, die meisten sollten nicht Pastoren werden. Wir brauchen viel mehr Menschen draußen in der Welt, in der Gesellschaft, die einen Unterschied für Jesus machen und Menschen Jesus zuführen und Menschen auf Jesus hinweisen. Drittens, Johannes sagt, ich bin nicht da, um der Mittelpunkt zu sein. Er wusste, ich bin nicht da, um der Mittelpunkt zu sein. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht, er steht dabei und ihn hört, den Bräutigam, freut sich von Herzen, dass er da ist, über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Wenn der Trauzeuge, im Englischen sagt man Best Man, das gefällt mir sehr, Best Man, der beste Mann, so heißt das auf Englisch, who's your best man in the wedding, wer ist dein Best Man, dein Trauzeuge in der Hochzeit, wenn der Trauzeuge oder der Best Man im Mittelpunkt steht, dann stimmt was nicht. Natürlich steht die Braut im Mittelpunkt, aber auch der Bräutigam bei einer Hochzeit. So sollte es sein. Gott, Jesus ist Gott, der Bräutigam. Wir sind die Braut Gottes und so sollte es sein. Und ich sage es noch einmal, dass Jesus hier als Bräutigam bezeichnet wird und wir als Braut, deutet wiederum auf die Tatsache hin, Jesus ist Gott, wer Jesus ist. Genauso sollte es sein. Und das vierte, was Johannes sagt, ist, es stört mich überhaupt nicht, denn es dreht sich alles um Jesus. Er muss größer werden, ich aber geringer. Und darum geht es. Gut. Also Johannes wusste, dass alles ein Geschenk war. Gott hat die Kontrolle über alles. Johannes wusste, wer er war und wer er nicht war. Johannes wusste, ich bin nicht da, um der Mittelpunkt zu sein. Und Johannes wusste, es dreht sich alles um Jesus. Und jetzt im Vers 31... Manche glauben, dass Johannes hier weiterredet, wieder andere, wie auch ich, glauben, dass jetzt ab Vers 31 ein Kommentar ist, nicht von Johannes dem Täufer, sondern von Johannes dem Apostel, vom Evangelisten, von dem, der dieses Johannes-Evangelium verfasst hat. Der Evangelist greift Themen auf, also Johannes der Apostel, die Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus erwähnte und vertieft sie. Insbesondere das Zeugnis Jesu in Kapitel 3, Vers 11 bis 13, von dem, wo er sagt, der vom Himmel gekommen ist. Jetzt vertieft er das, was im Gespräch von Nikodemus bereits gesagt wurde. Vers 31. Wer von oben kommt, der ist über allem. Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Wer vom Himmel kommt, der ist über allem. Also der Evangelist sagt hier, der eine ist Jesus, der vom Himmel kommt. Der andere ist Johannes der Täufer, der von der Erde ist. Jesus ist von oben, vom Himmel, Johannes von der Erde. Jesus ist das Wort, von Anfang an, das Wort, ohne das Wort wurde nichts. Johannes ist eine Stimme, die ruft, eine rufende Stimme in der Wüste. Ich bin nicht das Wort, ich bin eine Stimme des Wortes. Ich verkündige das Wort. Auch du bist eine Stimme des Wortes. Also, das Wort ist Jesus, die Stimme ist Johannes. Von oben, vom Himmel, das ist nur Jesus. Von der Erde, das ist Johannes und du und ich. Jesus ist Gott und Johannes, so wie du und ich, ist ein Mensch. Vers 32 und 33. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, bestätigt damit, dass Gott verlässlich ist. Das Zeugnis Jesu anzunehmen bedeutet, zu bestätigen, dass Gott wahrhaftig ist, weil Jesus in seinem Zeugnis an die Welt die Worte weitergibt, die Gott ihm gegeben hat. Es steht hier im Vers 32, niemand nimmt sein Zeugnis an, aber wir wissen vom Vers 33, da steht, wer sein Zeugnis angenommen hat, obwohl hier niemand steht, dass niemand sein Zeugnis angenommen hat, heißt das nicht, dass gar niemand sein Zeugnis angenommen hat. Es bedeutet nur, dass, ja, es ist eine Redewendung. Niemand hat zugehört. Das denke ich mir oft am Sonntag in der Früh. Oder nicht am Mittwochabend Bibelstunde, ihr seid alle gute Zuhörer. Aber ich denke mir oft am Sonntag in der Früh, ja, nee, niemand zu. Natürlich hören Leute zu. Nicht alle, vielleicht auch nicht die Mehrheit, aber ja. Und es steht einmal geschrieben, Jesus heilte sie alle. Und jemand sagte zu mir, sieh, Jesus heilt alle. Und ich sagte, wirklich, hat Jesus alle geheilt? Natürlich nicht. Aber er hat so viele geheilt und im Evangelium, er heilte sie alle. So viele wurden geheilt. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne geheilt wurde. Und das heißt auch nicht, dass niemand ihn angenommen hat. Im Johannes 1, Vers 12 und 13 steht, oder 11 und 12 steht, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Natürlich gibt es immer Leute, die Jesus annehmen und viele eben nicht. Man muss die Bibel im Kontext lesen, liebe Freunde, und nicht Wortklauberei betreiben. Bitte, ja. Ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Ohne zu messen gibt er den Geist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Ohne zu messen gibt er den Geist. Gott gab ihm den Geist ohne Maß. Das heißt, die Worte Jesu sind die Worte Gottes. Seine Worte anzunehmen bedeutet, Gottes Worte anzunehmen. Jesus anzunehmen bedeutet, Gott anzunehmen. Jesus hat Gottes Geist voll und uneingeschränkt. Gott gab dem fleischgewordenen Sohn Gottes den Geist ohne Limit und ohne Maß. Mit anderen Worten, mehr als alle Propheten vor ihm. Mehr als alle anderen. Er hatte den Geist Gottes ohne Einschränkung, ohne Limit, ohne Maß. Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und er hat alles in seine Hand gegeben. Er liebt den Sohn. Gott ist Liebe. Die Liebe, die er für seinen Sohn hat, hat er auch uns übertragen. Er liebt den Sohn und diese Liebe geht an uns über, an die, die an ihn glauben. Natürlich liebt Gott die ganze Welt und dann liebt er uns ganz besonders, wenn wir zu ihm kommen und seine Nachfolger sind. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist das einzige Mal im ganzen Evangelium, dass das Wort Zorn oder Zorn Gottes verwendet wird. Der Zorn Gottes, das ist nicht, dass Gott zornig ist oder je zornig ist, überhaupt nicht. Das bedeutet nur, dass in der Gegenwart Gottes, der 100% perfekt ist, 100% gerecht ist, kann keine Sünde bestehen, kann keine Ungerechtigkeit bestehen. Der Zorn Gottes bleibt so lange, bis jemand Jesus annimmt und gerecht wird durch ihn. Der Zorn Gottes wurde bereits gestillt und befriedigt am Kreuz durch das, was Jesus dort für uns getan hat. Im Johannes 3, Vers 17 bis 21, wir werden das jetzt nicht lesen, da wird nicht das Wort Zorn verwendet, sondern da wird das Wort nicht verdammen, nicht verurteilen. Aber wer nicht glaubt, ist bereits verdammt, ist bereits verurteilt. Das heißt, unser eigener Unglaube verurteilt uns und der Zorn Gottes bleibt auf uns, bis wir an ihn glauben. Johannes der Täufer, und damit schließen wir. Johannes der Täufer, ein paar Punkte habe ich noch. Johannes der Täufer ist ein Beispiel für die Haltung, die alle Prediger des Evangeliums kennzeichnen sollte. Er erkannte, dass seine Rolle nur das war, was ihm vom Himmel gegeben worden war. Das heißt, dass sie von Gott bestimmt war und er mit dieser Rolle komplett zufrieden war. Im Gegensatz zu seinen Jüngern war er nicht neidisch auf die größere Rolle Jesu. Seine Jünger sind nicht gut damit umgegangen, so wie viele Prediger und Pastoren heute, wenn jemand größer wird oder so. Genauso wie sich der Freund des Bräutigams freut, wenn er die Freude des Bräutigams sieht, war Johannes selbst voll mit Freude, als er sah, wie Jesus größer wurde, während er kleiner wurde. Sein Dienst ging zurück, Jesu Dienst wurde immer größer. Er hat quasi seine Schafe, seine Schäfchen dem Hirten übergeben. Die Einzigartigkeit Jesu wird in der Aussage des Evangelisten angedeutet, dass Jesus die Worte Gottes spricht. Denn Gott gibt ihm den Geist ohne Maß. Damit unterscheidet er Jesus von allen anderen, von Gott gesandten und vom Geist inspirierten Menschen, denen der Geist nach Maßgabe, also ein gewisses Maß und ein Limit übertragen oder gegeben ist, um die Aufgaben auszuführen, die ihm oder ihr zugeteilt sind. Die Einzigartigkeit Jesu wird noch weiter betont, wenn der Evangelist sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gelegt. Alles Leben ist in Jesu Hände. Alle Autorität ist in Jesu Hände. Das Gericht, das endgültige Gericht ist Jesus übergeben. Alle Herrlichkeit ist Jesus übergeben. Und wir sehen im Vers 36 die gute Nachricht. Wir sehen aber auch eine ernste Warnung. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wenn du Jesus vertraust, ist überhaupt kein Zorn mehr da. Nichts mehr gegen dich, keine Verdammnis, keine Verurteilung. Im Römer 8, Vers 1 steht, wenn jemand in Christus ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Verdammnis für die, keine Verurteilung mehr. Für wen? Für die, die in Christus sind. Das heißt, die Verurteilung, die Verdammnis, dieser Zorn Gottes, ja, der ist da. Es ist kein Jezorn oder kein gegen dich. Gott streckt dir die Hand aus. Das Evangelium der Versöhnung, die Botschaft der Versöhnung, wie es im 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20 steht. Zum Abschluss möchte ich sagen, nochmal um das ganze Johannes Evangelium, Kapitel 3, in vier Punkte, ich nenne sie die vier Muss, Die vier muss im Johannesevangelium 3. Das muss für jeden Sünder. Du musst von neuem geboren sein. Kapitel 3, Vers 7. Das muss für den Retter. So muss der Menschensohn erhöht werden. Kapitel 3, Vers 14. Der Menschensohn muss sterben am Kreuz und er muss die Strafe bezahlen. Das muss des Allmächtigen. Er muss zunehmen, größer werden. Kapitel 3, Vers 30. Und das muss jeden Dieners oder jedes Nachfolgers. Ich muss abnehmen, ich muss geringer werden. Der Sünder muss von neuem geboren werden. Der Retter musste erhöht werden am Kreuz. Der Allmächtige muss immer größer werden. Und der Nachfolger, der Diener, muss immer geringer werden. Was für eine gewaltige Botschaft im Kapitel 3. Das Johannesevangelium muss man gelesen haben. Johannesevangelium Kapitel 3 muss man lesen. Man muss die Geschichte von Nikodemus und Johannes 3, Vers 16, so sehr Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Das muss man kennen. Was für eine gewaltige Botschaft. Lass uns beten. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, barmherziger Gott, liebender Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren, einzigartigen, unvergleichbaren Namen Jesu. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke für deine Erbarmen, danke für deine Treue, danke für dein Leben. Danke, Jesus, dass du der bist, der du gesagt hast, dass du bist. Du hast es bewiesen durch die Auferstehung nach deinem Tod. Danke. Wir vertrauen dir. Ich bitte dich für jeden Menschen, der jetzt zuhört, zuschaut, lass sie erkennen, wer du bist, Jesus. Und schenke ihnen deine Gnade zu glauben jetzt, dass du der Sohn Gottes bist. In Jesu Namen. Amen.